Dominik, herzlich willkommen zur dritten Folge des Geld- und Bier-Podcasts und zunächst einmal standesgemäß zum Wohl.
Cheers.
Vorgestellt haben wir uns schon in einer der letzten Folgen. Mein Name ist Thomas Mangold. Ich bin eher aus der charttechnischen Seite da, aber natürlich auch finanzwirtschaftlich sehr interessiert. Du bist der Analyst von uns beiden, Kapitalmarktanalyst, Dominik. Und ja, wer mehr über uns erfahren will, wir haben in der ersten Folge ein bisschen was darüber erzählt, einfach da nachhören. Wir haben heute spannende Themen mitgebracht, nämlich Zinskurvenkontrolle. Werden wir ein bisschen drüber plaudern. Wir werden über Berufspolitiker plaudern und sie ein bisschen bashen. Wir werden Europa sucht Schuld statt Lösungen ein bisschen besprechen. Mit einem speziellen Thema um die Energiewende mit erneuerbaren Energie, die Krise als Chance nutzen. Das sind so die heutigen Themen, die wir hier haben mitgebracht. Und Dominik, ich will mit der Zinskurvenkontrolle anfangen. Ist ein Thema, das sicherlich blühen kann, denke ich, in den nächsten Quartalen vielleicht mal. Ja. Sowohl in den USA wie die EZB. Jetzt in der vergangenen Woche hat die EZB den Leitzins auf 3% gesenkt, die SNB, also die Schweizer Nationalbank, auf 0,5%. Konjunktursorgen treten wieder in den Mittelpunkt, logischerweise. Ja, und die Zinskurvenkontrolle ist etwas, ein Ding, dass man eben nicht nur die kurzfristigen Staatsanleihen quasi triggert mit dem richtigen Zinssatz, sondern auch die langfristigen. Ja, du siehst das ein bisschen mit Sorge, bevor du auch darauf antworten kannst. Japan macht das schon sehr, sehr lange. Ja, das vielleicht auch, da haben wir die 10-jährige Staatsanleihen nahe 0%. Das heißt, wenn die Rendite zu stark steigt, dann kauft die Bank of Japan die Staatsanleihen, wenn sie fällt, dann verkauft sie Staatsanleihen. Ja, und das ist natürlich, positiv sind natürlich die Finanzierungskosten und die Stabilität, die sind gering und Stabilität hoch. Und negativ natürlich Marktverzerrung, Währungseffekte, natürlich der Yen leidet massiv. Und natürlich, wenn man aus so einem Ding aussteigt, dann ist das auch nicht gerade angenehm. Das hat sowohl Australien wie auch die USA gemerkt. Die haben es nämlich, also USA nach dem Zweiten Weltkrieg gehabt, 1942 bis 1951. Natürlich, da war Krieg, kann man jetzt vielleicht noch ein bisschen verargumentieren, aber Australien während der Covid-Pandemie und da gab es dann auch extreme Spekulationen dagegen, die mussten das dann mehr oder weniger auflösen.
Das wusste ich gar nicht bei Australien.
Ich habe es auch nicht gewusst, ich habe es in der Recherche zu diesem Podcast, deswegen auch schön, dass wir hier zusammensitzen. Ja. Was ist deine Meinung zu diesem Thema und wie sehr schätzt du es vor allem ein, dass uns das blühen könnte?
Puh, ich glaube, dass es auf dem, wenn du jetzt die Währung betrachtest, die komplette Lebensdauer einer Währung, über 100 Jahre, 200 Jahre, was auch immer, sage ich, irgendwann kommt's in dem ganzen Zyklus einer Währung, bis sie dann gegen Null geht. Ja. Wie Voltaire schon damals gesagt hat, Fiat Money geht immer seinem intrinsischen Wert gegenüber einem wie Null. Und das passiert mit jeder einzelnen Währung und das wird auch mit den jetzt gängigen Währungen passieren. Und am Ende dieser Phase, wo die Währung halt dann zu sterben beginnt oder in den letzten Atemzügen ist, wird es eben auch die verrücktesten Maßnahmen geben, um das noch so lange zu stützen, wie es geht. Und da gehört für mich Yield Curve Control dazu. Für mich ein Instrument, das genauso wie die Modern Monetary Theory kompletter Schwachsinn ist, in meinen Augen. Mhm. Aber genau, da sitzen wir daran zusammen, um das zu diskutieren, ob man da nicht positive Aspekte. Du hast Stabilität genannt. Und das muss man halt sagen, das stimmt. Man hat halt gewissermaßen, schafft man Stabilität, wenn man den Refinanzierungssatz für Staatsanleihen oder für Staatsschulden, wenn man den in einem Band festsetzen kann, meistens wird es ja mit einem Band gemacht, ja, plus minus 0,25, also 25 Basispunkte nach oben, nach unten oder 0,5. Japan hat sogar gesagt, ein Band von 1% nach oben, ja, nach unten. Sie haben es geweitet, das Band, was ja auch schon heißt, dass auch die Yield Curve Control, wir können es gar nicht mehr so eng halten, weil uns die Zinsen einfach davon laufen, wir müssen ein höheres Band nehmen. Das sind ja auch schon Anzeichen, dass das schon nicht mehr funktioniert, das muss man da wieder weitergehen. Und dann hat man halt irgendwann ein Band von 15% oder ja, 20 oder ja. Also für mich ist das halt einfach ein, wie es auf Englisch heißt, kick the can down the road, verzöger das Ganze. Am Ende leidet die Währung drunter. Es ist schwer inflationär. Und der Mittelstand leidet unter Inflation, wie es Milton Friedman schon gesagt hat. Inflation ist eine regressive Steuer, ja, die halt nach unten am meisten wirkt, auf den Mittelstand. Und das spüren die Leute. Und gerade wenn wir jetzt in inflationären Phasen sind, wir haben den Geist Inflation aus der Flasche gelassen, der sehr vielschichtig ist und es auch sehr schwer wieder in die Flasche reinzupressen ist, wenn er mal draußen ist. Und der monetäre Punkt in der Geld, aber auch in der Fiskalpolitik ist halt ein gravierender Punkt, der auf die Währung da wirkt. Und ich sage halt, so ein Tool wie Yield Curve Control ist ein ganz gefährliches, das sehr in die Hose gehen kann und meiner Meinung nach zwangsweise auch in die Hose gehen muss.
Ja. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wann Japan jetzt damit angefangen hat. Ich habe es hier nicht in der Recherche drin, vor allem nur jetzt eine Frage. Die Frage ist, wie lange macht das Japan schon? Natürlich, ich sehe das so wie du. Es ist natürlich dramatisch. Für mich ist aber gar nicht so der ausschlaggebende Punkt. Und da, also ich kann das alles nachvollziehen, was du sagst, 1000%, aber für mich ist der ausschlaggebende Punkt immer, wie lang habe ich Vertrauen in eine Währung? Ja, und das ist halt der Punkt, wenn es zu kippen beginnt, wenn einmal die Bevölkerung kein Vertrauen in die Währung hat. Das ist das eine. Und das zweite, was du gesagt hast, Inflation, gegen Inflation kann ich mich in der Regel nur mit Sachwerten schützen.
Ja.
Das heißt, das sind die Amerikaner wahrscheinlich besser dran wie wir, weil die halt sehr, sehr viel mehr Aktionäre haben unter ihrer Bevölkerung als wir. Wenn du bei uns Aktien sagst, dann bist du gleich Spekulant und was weiß ich was. Also ganz, ganz böse.
Böse Kapitalisten.
Leider, ja, böse Kapitalisten. Ist schade, aber ist leider so. Aber wie gesagt, diese Zinskurvenkontrolle, ich bin halt der Meinung, wenn es wirklich so ist, wenn eine Extremsituation gerade ist, dann lasse ich es mir vielleicht einreden, ja, um ein bisschen Stabilität zu schaffen, um wieder das wiederherzustellen, aber das muss natürlich zeitlich begrenzt sein.
Ich bin halt wirklich der Meinung, und das bin ich bei all diesen Tools, egal wie du sie nennst, wir haben ja TPI gehabt, Transmission Protection Instrument 2022 nach Corona, wo die EZB gesagt hat, wir kaufen jetzt italienische oder südländische Staatsanleihen ohne Boden auf, also ohne Grenze. Und das ist ja die Büchse der Pandora. Wenn du sagst, okay, Staatsschulden können aufgenommen werden, die EZB kauft alles auf, das ist ja Haushaltsfinanzierung aus der direkten Druckerpresse.
Ja.
Und das ist halt per se, per Definition inflationär.
Ja.
Und da sage ich, das ist halt meine Meinung, das ist halt radikal, aber ich sage lieber, man sollte das dann lieber beenden an dem Punkt und die Währung als gescheitert erklären, eine Währungsreform machen, was auch immer das notwendig ist. Also quasi lieber ein Schrecken ohne Ende, oder wie geht das? Du weißt,
ja,
was ich
meine. Ja.
Also lieber jetzt, weil du machst es damit nicht besser, du löst damit kein Problem. Das ist nur ein Kick the can down the road, es wird nachher nur noch schlimmer. Die Fallhöhe wird einfach nur höher.
Aber wie könntest du das vorstellen, so eine Währungsreform?
Ja, das ist natürlich Katastrophenszenario.
Ja.
Das brauchen wir nicht diskutieren.
Das wird niemand herbeirufen von den Politikern.
So natürlich, das ist ja das Nächste. Und da gibt es einen Satz, der finde ich auch zutreffend ist als jemals zuvor. Wir brauchen eventuell wirklich Politiker, die nicht als erste Instanz haben, dass sie wiedergewählt werden. Also nicht als das Ding. Du brauchst halt jemanden, der radikale Schritte setzt, was das angeht. Wir brauchen einen Bruch. Irgendwann kommt er und umso länger wir warten, umso schlimmer wird er.
Ja. Das ist übrigens ein schönes Thema, eine schöne Überleitung zum zweiten Thema. Für mich ist ein Berufspolitiker sowieso einer der größten Zerstörer von Wirtschaft und Wohlstand. Sie sind für mich eine absolute Farce. Und das, was du angesprochen hast, wann hat ein Politiker quasi nichts mehr zum Verlieren, wenn er nicht wiedergewählt werden muss? Ja, also meistens bekommen ja die Präsidenten in den USA in der zweiten Session, machen sie sinnvollere Sachen, weil sie wissen, okay, noch einmal kann ich ohnehin nicht antreten, noch einmal ist genau. Eh wurscht. Ja. Das heißt, für mich gehört das prinzipiell in jeden Nationalrat, jetzt in Österreich im Nationalrat oder in Deutschland im Bundestag, dass du maximal zwei Legislaturperioden hast. Und wenn die Legislaturperiode nur ein Jahr dauert, weil die Regierung zu blöd ist, dann ist das einfach so. Ja. Und dann bist du wieder weg. Also das wird's definitiv erleichtern, denke ich.
Absolut richtig. Und da bin ich auch wirklich absolut Warren Buffetts Meinung, der gesagt hat, er kann das fiskalische Defizit kann er sofort beenden. Da ist halt eben um Staatsverschuldung und negatives Budget gegangen, negativ vom Haushalt, hat er gesagt, er knüpft einfach die zweite Legislaturperiode an ein negatives Budget. Also wenn du mehr als ein 1% Defizit hast, also -2%, -3%, dann kannst du nicht zur Wiederwahl antreten. Mhm. Und somit wird sich jeder dran halten, der irgendwie wiedergewählt werden möchte.
Ja.
Also wenn man sowas könnte man locker einführen, und das ist jetzt nicht immer schwer umzusetzen. Und du könntest dann zumindest den Haushalt irgendwie begeln, aber das, was wir aufführen teilweise mit den Haushältern, das ist ja, also Maastricht-Kriterien, die wir eingeführt haben, wer schaut auf 60% Staatsverschuldung noch bitte in Europa oder auf die 3% ja, Budgetdefizit? Das ist ja, kein Schwein denkt an das mehr, Entschuldigung, aber...
Nein, ist so. Ist so, definitiv. Und deswegen verstehe ich halt nicht, ich meine, es ist jetzt gerade in Österreich zumindest das Thema gewesen, Nullrunde für Politiker, ja. wo ich immer herzlich lachen muss, weil mir ist lieber Politiker verdient gut und ist dann nur Politiker. Ja, die Frau Edstadler sagt allen Ernstes, also Ministerin in Österreich gewesen, ich gehe jetzt nur noch ins Parlament, weil ich baue jetzt neben dem Parlament meine Rechtsanwaltpraxis hin.
Weißt du, wenn du das nachdenkst?
Da kriege ich Aggressionen des Todes bei sowas.
Ja.
Also wirklich unfassbar.
Da darf sich nichts mehr ausgehen neben dem Job.
Natürlich.
Die muss eingesetzt sein, 48, 60. Ja. 40 Stunden locker. Ach,
soll ja 45 Stunden haben, aber das muss dann sein und ich bin für Österreich da und sonst nichts. Und wenn ich das nicht zu 100% machen will, dann habe ich dann nichts verloren.
Ja.
Ja, also für mich unfassbar. Und auch wenn man sich die Werdegänge von manchen Politikern anschaut, ich habe es so ein bisschen vorbereitet.
Ja, gut, jetzt ist wirklich traurig.
Ja, das ist ein Wahnsinn. Ja, also der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer war militärische Laufbahn, alles gut und schön. Aber ich finde, wenn du nicht so zwei, drei Dinge gemacht hast in deinem Leben, ja, dann kannst du nicht Bundeskanzler werden. Also der kann Verteidigungsminister werden, ist überhaupt kein Thema und kann in der Politik sein. Aber du hast doch keine Erfahrung, wenn du jetzt da, was war der Trainer für strategische Kommunikation, Rhetorik und Kommunikation? Das war seine Aufgabe beim Bundesheer. Und der Rest sind nur politische Ämter, die er hatte. Annalena Baerbock, ja, um auch ein deutsches Beispiel zu nennen, im Prinzip nichts gemacht, außer studiert. Und dann war sie sofort Mitarbeiterin im Europäischen Parlament, war sofort Referentin bei den Grünen. Was hat sie studiert? Master of Law in Public International Law an der London School of Economics. Also
Da hat die fix nicht selber geschrieben, die Arbeit.
Ja, und Studium der Politwissenschaften in Hamburg. Aber das sind halt so Dinge, noch den Vogel schießt ja ab, Sigrid Maurer, grünen Clubchefin in Österreich, ja, die nicht eine Sekunde irgendwo, eben wie Annalena Baerbock, zumindest habe ich sie im Lebenslauf nicht gefunden, irgendwo gearbeitet hätte. Auf der Parlaments-Website steht dann, sie hat als Kellnerin gejobbt während dem Studium. Also wenn das meine Erfahrung ist, die ich außerhalb des politischen Sektors habe, ja, dann ist es halt traurig. Und deswegen ist es für mich eben wichtig, dass solche Leute, die können in der Regierung sein von mir aus, aber dann müssen sie nach 2 Jahren wieder raus. Und genau das ist es, was du sagst, weil dann habe ich eben jemanden, der vielleicht mehr Risiko geht. Und dann habe ich vielleicht jemanden, und das ist für mich das größte Problem, dass wir momentan immer nur Feuer da, Feuer da, Feuer da, wir bekämpfen es. Ja, aber wir denken nicht 20 Jahre in die Zukunft und denken nicht, was könnte man da brauchen. Vielleicht soll ich ein Feuer da jetzt mal komplett brennen lassen und dann brennt halt irgendwas ab. Aber ich kümmere mich, Thema Bildung zum Beispiel, andere Themen, wir wissen es ja, Thema Pension ist ja auch ein Thema. Wir kitten an diesem Tank, der überall leck ist, herum,
ja.
Und es passiert nichts. Ja. Also ich weiß nicht, was deine Meinung dazu ist, aber das ist für mich halt der Tod für jede Wirtschaft, für jeden Wohlstand, wenn du solche Leute am Ruder hast.
Also da gibt es viele Punkte, wo ich angreifen kann. Das eine ist natürlich die politische Führung, die Leute, die wir da in den Positionen drinnen haben, die diese Ämter begleiten. Ich sag, ein großes Problem, wo jetzt diese Einzelpersonen per se nichts dafür können, sondern was gewachsen ist, historisch, ist der überbordende bürokratische Staat und diese überbordende Bürokratie, die sich selbst lähmt und jede Regierung die Regierbarkeit meiner Meinung nach im Keim erstickt. Also du musst da radikal reformieren in der Bürokratie, dass Dinge wieder möglich werden, dass Sachen aufgelockert werden. Bis du heute ein Unternehmen gründest, vergehen weiß ich nicht wie viele Wochen und Monate, vor allem als Ausländer. Wir sind so unattraktiv für ausländische Gelder und Investitionen. Also das muss sich einfach ändern, wenn du international irgendwie was zu sagen haben willst. Und das andere große Thema, der andere große Themenblock, den du jetzt da sehr gut breit getreten hast, ist eben die Qualifikation der Leute, die bei uns am Ruder sind. Und ich habe mir über das schon oft Gedanken gemacht und das ist eine Frage, ich kann sie nicht beantworten, was ich mir wünschen würde. Ich habe mich das oft gefragt und ich komme zu keiner Antwort, weil die Sache ist halt, du hast kein Incentive, als gescheiter Topmanager Österreichs in die Politik zu gehen, wenn du in der Privatindustrie 300.000, 400.000 Euro Jahresgehalt hast. Und du verdienst in der Spitzenpolitik weniger. Du bist aber politisch exponiert. Du bist ein Celebrity in Österreich, dich kennt jeder. Alles wird auf die Waagschale gelegt, was du privat machst, mit wem du schläfst, weiß ja nicht was. Das wird da alles zerlegt, ob du homosexuell bist, heterosexuell. Das musst du halt auch wollen. Und das für das Geld, wo du sagst, okay, ich kann mich zu der Agrana in den Vorstand setzen zum Beispiel und verdienen, weiß ich nicht, 30.000 Euro.
Ja.
Also...
Ja, ich glaube schon, dass es genug Leute gäbe, die sich einfach nicht in dieses politische System reingeben wollen. Ich war ja auch am Teil ein bisschen politisch aktiv, Bezirksebene hier in Wien, ist schon ewig her. Aber wenn du da in Sitzungen siehst und du hörst nur, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht auf jeden Vorschlag, und das würden die wahrscheinlich auch hören, weil das halt Vorschläge sind, die out of the box sind. Ich glaube, dass das wichtig ist und ich glaube auch, dass du an den obersten Beamten auch etwas ändern musst, dass das auch auf Zeit nur ist und auf Zeit nur sein kann. Weil wenn ich mich zurückerinnere an ein ZIP2-Interview mit der obersten Gesundheitsbeamtin Österreichs, die tatsächlich meinte, ich kann mich an die genaue Zahl nicht mehr erinnern, ich war erschüttert einfach, ich glaube 21 Jahre, bis der digitale Impfpass fertig ist,
ja.
Da gibt es die Programmiersprache gar nicht mehr.
Ja, richtig.
Also das ist ja unfassbar für mich und wenn solche Leute da sitzen und noch so, ich muss aufpassen, was ich sage, sonst müssen wir ein Dü drüber legen, aber auch noch so Dü sind, ja, das dann öffentlich im Fernsehen zu sagen, ja, also dann hat die ja überhaupt keine Berechtigung mehr für mich. Die mag gesundheitstechnisch so gut sein, wie sie will, aber dann hat sie dort nichts mehr verloren. Ja. Und das ist genau das, was du sagst. Wir müssen offen werden wieder gegenüber Neuerungen. Wenn ich in Estland oder Lettland ist es, glaube ich, habe ich in 2 Tagen eine Firma gegründet und muss nicht auf ein Amt. Ja, ich muss nichts machen.
Alles digital,
ja,
online.
Alles digital, online. Und da muss ich auch sagen, in Österreich, ja, jede Berufsgruppe versucht sich ein bisschen zu schützen. Jetzt werden wahrscheinlich die Notare auf mich alle losgehen. Aber wozu brauche ich für eine Firmengründung noch einen Notar? Ja, das Einzige, ja, der schaut, dass alles passt, okay.
Aber gut, für die Flexco braucht ihr keinen mehr, ne? Also.
Ja, okay. da nicht mehr, ja. Aber trotzdem, wofür, in Deutschland sehe ich auch noch Notar, ja. Wofür ist das notwendig? Das soll irgendein, eine künstliche Intelligenz überprüfen, ob da irgendwas unrechtens ist, ja. Und in zwei Tagen muss das fertig sein. Der liest den ganzen Vertrag vor. Ich bin dort gesessen eine Dreiviertelstunde bei der letzten Firmengründung und habe Nase gebohrt und liest er das vor, weil es ein Notariatsakt ist. Sag ich, wir haben ja mehr alle gelesen, ja. Also, strunzdumm. Und da, wenn wir da nicht jetzt radikal umdenken. Und das ist, glaube ich, das, was wichtig ist, radikal umzudenken und wirklich Leute dazu haben, die jetzt auch einmal unpopuläre Entscheidungen treffen und damit rechnen müssen, dass halt in 4, 5 Jahren wieder weg sind, aber jetzt die richtigen Dinge setzen, von denen dann andere profitieren können, die vielleicht dann danach kommen.
Wir sind gerade so ein Experiment in der Welt und du brauchst nur nach Argentinien schauen. Also schau dir den Milei an, wie der umräumt in dem Land. Jetzt kann man davon halten, was man will, dass der mit der Kettensäge da im Fernsehen steht und weiß ich nicht was. Aber ganz ehrlich, man muss ihm hoch anrechnen, was der mit der Inflation gemacht hat und was der mit dem Wirtschaftswachstum gemacht hat. Der hat das Land umgepolt in ein paar Monaten, aber komplett radikal. Und es funktioniert.
Ja,
waren in der Hyperinflation.
Ja. Also da bin ich zu weit weg, kann ich nichts sagen. Er ist halt für mich eine grenzwertige Person, aber ja.
Absolut.
Definitiv.
Ja. Sehe ich auch so. Aber die Zahlen, die er bringt, die sprechen eine eindeutige Sprache, die sprechen für sich. Also Argentinien war 1900, Anfang des 20. Jahrhunderts waren die eines der reichsten Länder der Welt durch den Rindfleischexport. Ja. Argentinien ist in der Hyperinflation seit, weiß ich nicht wie vielen Jahren.
Ja. Okay.
Mit dem dritten, vierten Währungssturz und Ding. Ne?
Ja. Ja, aber da braucht es eben mutige Menschen. Das Problem, das ich habe in Österreich, in Deutschland, auch in anderen Teilen Europas, jetzt überall bin ich nicht so belesen, natürlich im deutschsprachigen Raum mehr, ich sehe ja keinen, der das könnte. Ich sehe keine Persönlichkeit, wurscht von welchem Color, der das könnte. Da gibt es lauter Marionetten, die durch eine Gehirnwäscheabteilung in ihrer jeweiligen Partei gegangen sind, die schon in der Schüler waren, dann in der Studentenvereinigung, dann sind sie irgendwie aufgestiegen. Also die haben diese Gehirnwäsche nach und nach bekommen. Und ich kenne auch einige Junge in Österreich, die bei den jungen, ich nenne jetzt kein Beispiel, aber bei den jungen Parteien sind, quasi bei den Jugendorganisationen der Parteien sind, das ist ja einzig nur, die werden doch hintrainiert auf das musst du sagen und das musst du denken und die haben so, die eigene Meinung ist abgeschafft und das ist das, was schlimm ist.
Absolut richtig und das ist ein Punkt, den ich auch ansprechen wollte. Es geht dann, oft werden dann Sachen, gute Ideen oder gute Sachen im Keim erstickt, das heißt, der hat aber das falsche Parteibuch.
Ja.
Und das ist nicht zielführend für Österreich. Das kann nicht der Grund, so bringen wir die Nation nicht weiter. Wenn wir sagen, das wäre eigentlich eine tolle Idee, ist halt uns nicht eingefallen, aber der hat ein falsches Parteibuch, deshalb ab in die Schublade damit, das dürfen wir ja nicht rausbringen, dass die Konkurrenzpartei da eine super Idee hat.
Ja. Also weil ich jetzt gleich zum übergehen will zum nächsten Punkt, außer du hast noch
großartig zum Sagen. Ja, ich könnte mich
ganz Woche aufreden. Aber genau das ist es. Wir wollen ja nicht nur auflösen, sondern wir wollen hier auch Lösungen bieten. Weil mein Problem ist, ich habe immer mit Leuten, die zu viel ranzen, habe ich ein Riesenproblem oder die alles zu negativ sehen. Auch in dieser Podcast-Folge versuche ich ja immer ein bisschen das Positive hier hineinzubekommen.
Ich bin der negative Part.
Und deswegen ganz wichtig für mich auch, also ich glaube, dass du, wenn du wirklich sagst, ich öffne die Politik für Quereinsteiger, viel, viel mehr, jetzt nicht nur ein Ministerposten, wo dann immer ein Quereinsteiger drin ist, für mich unrealistisch, sondern wirklich sagen, okay, es müssen viel mehr Quereinsteiger reinkommen und ich limitiere die maximale, auch im Nationalrat, du kannst nur Nationalratsabgeordneter sein für 2 Legislaturperioden, du kannst nur Minister sein für 2 Legislaturperioden, du kannst nur Bundeskanzler sein für 2 Legislaturperioden und dann ist deine politische Karriere zu Ende in diesem Land. Ja? Und ich glaube, dass das wichtig ist. Das wäre meine Lösung. Das würde nicht alle Probleme lösen, definitiv nicht, aber viele. Ja, definitiv. Genau, weil ich gerade von Ranzen sprach, und das ist auch was mir in letzter Zeit immer wieder auffällt. In den Medien ist es so, in vielen, vielen Influencer auch. Also ich möchte jetzt 2 Beispiele hier hervorbringen, Marc Friedrich oder der Hopf, Philipp Hopf, die ja dann nur ranzen und alles schlecht reden und aus Kalkül natürlich Angst verbreiten. Das ist halt für mich auch nicht so die Lösung. Ja, also wir müssen gerade in Europa, glaube ich, brauchen wir jetzt auch Influencer, die wirklich das Positive hervorkehren, die wirklich versuchen, also nicht jetzt, ich muss jetzt nicht falsch verstehen, also ich will jetzt nicht, dass irgendwas, was schlecht ist, positiv geredet wird. Das auf gar keinen Fall, man muss das ansprechen, aber man muss halt Lösungen präsentieren. Ja, und ich habe es mir heute kurz die Arbeit gemacht und habe mal in Marc Friedrich seine seit er den Crash propagiert, eigentlich die SPX-Stände verglichen. Erstes Buch, SPX-Stand 1320, zweites Buch 1883, drittes Buch 2096 Dollar der SPX, viertes Buch 2362, fünftes Buch 3037, sechstes Buch 4204 und siebtes Buch 5096 und seit 7 Büchern kommt der Crash.
Ja, ja, Track Record, ja.
Also, ich meine, ich viele Dinge, und ich möchte mir jetzt gar nicht schlecht reden, viele Dinge, die er sagt in seinen Büchern, sind vollkommen richtig. Ja. Aber mir fehlt halt auch da ein bisschen die Lösung. Das letzte Buch, die Revolution, die größte Revolution aller Zeiten, da geht's in Richtung Lösung, muss man ihm auch zugute halten. Oder auch beim Hopf. Ja. Also das ist ja nur negativ. Wo ist die Lösung? Wo ist die Lösung? Ja. Und das ist halt das, was ich nicht verstehe. Was ist da deine Meinung dazu?
Also ich finde gerade das letzte Buch von Marc Friedrich ein fantastisches Buch. Ich wollte ehrlich gesagt genau dasselbe Buch schreiben und ich war schon bei Seite 40 und dann ist das Buch rausgekommen und ich habe mir gedacht, verdammt. Ja. Ich bin gleich wieder in die Tonne getreten, meine ersten 40 Seiten, weil ich eben genau das wollte, was er aufzeigt, er geht ja auch an die Zyklustheorie, Machiavelli und Giovanni Arrighi und so weiter, Fourth Turning, Wallerstein, Systemtheorie und so weiter, Weltsystemtheorie. Da wollte ich auch ansetzen, dass diese Dinge halt zyklisch begründbar sind. Also auch weltliche Hegemonialmächte, wenn man in die Geopolitik geht, dass sowas eben zyklische Auf- und Abschwünge sind und dass sowas teilweise nicht vermeidbar ist. Also Stichwort spätrömische Dekadenz, die der Marc Friedrich auch immer wieder anspricht, dass wir halt keine echten Probleme mehr im Leben haben und deshalb uns fiktive Probleme schaffen. Und deshalb merkt er, dass die Gesellschaft in der Wohlstandsverwahrlosung am zyklischen Top ist und zwangsläufig absteigt.
Ja.
Und das unterschreibe ich alles so, wie er es anspricht. Und da legt er den Finger richtig in die Wunde. Und das finde ich auch korrekt so. Und das gehört auch so angesprochen.
Ja.
Der Lösungsansatz, oder vielleicht auch vorher, weil du GSP ständig genannt hast, dass die Aktien halt trotzdem er den Crash ausruft, steigt. Das liegt meiner Meinung nach halt daran, dass wirtschaftliche Verwerfungen und der Kapitalmarkt nicht zwangsläufig immer korrelieren.
Ja.
Also André Costolani, Markt kann länger irrational bleiben, als du solvent bleiben kannst. Ich finde, das ist so ein Beispiel, weil wir halt auch inflationsbereinigt die Dinge weiter aufblasen. Also das, wir haben ja nominale Anstiege, macht das mal inflationsbereinigt.
Ja.
Und dann schau dir die Renditen an von SPX über die letzten 20 Jahre. Da sagst du dann auch, okay, so toll ist das dann auch, schaut das dann auch nicht mehr aus. Ne?
Ja, aber von so toll schaut es nicht aus und der Crash, das ist man jetzt auch weit entfernt.
Natürlich sind wir weit entfernt, aber ist halt die Frage, ob wir nominal steigen oder absolut real.
Ja, ja klar.
Und genau, das ist mal der erste Punkt. Und der zweite Punkt, ja, Crash ist es keiner, wobei ich sagen würde, die Frage ist, wie definierst du Crash? Wenn du Crash damit definierst, dass der Aktienmarkt fällt, dann muss ich ganz klar sagen, hat er das Ziel verfehlt. Wenn ich Crash so definiere, dass der Mittelstand das Leben sich nicht mehr leisten kann, dann muss ich sagen, hat er recht.
Ja.
Weil es wird vielen Menschen das Leben verunmöglicht durch eben hohe Inflation. Und das ist für mich eine Form von Crash.
Ja.
Weil die Gesellschaft...
Crash ist vielleicht das falsche Wort, eine Form von ich würde es eher Bärenmarkt sagen. Gesellschaftsbärenmarkt.
Das ist ein super Wort, sonst nennen wir die Folge, glaube ich.
Ja.
Der Gesellschaftsbärenmarkt.
Ja.
Ja.
Aber
du weißt, was ich hinaus will.
Ich weiß, was du willst. Genau. Ja. Und ich bin ja voll bei dir und ich hab alle Bücher oder fast alle Bücher, ich weiß nicht, wo ich alle gelesen habe, aber sicherlich vier von den sieben gelesen. Und man ist ja wirklich guter Content drin und es passt auch. Aber was mir halt fehlt, und auch wenn man ihm auf den sozialen Medien folgt, und ich muss mir ehrlich sagen, ich bin ihm jetzt wieder entfolgt, nachdem ich ihm länger Zeit wieder gefolgt bin, weil es mir einfach alles zu negativ ist. Es kommen nur negative Sachen, es kommen nur diese Dinge. Ja, sie gehören schon angesprochen, aber ich finde auch als Influencer oder auch wenn du in so einer Position bist, hast du doch die Verpflichtung, jetzt mal der Bevölkerung wieder Mut zu machen, weil genau das ist das, was man jetzt braucht. Ja? Also wenn ich jetzt, natürlich, wenn ich auf den großen Crash warte und dann Recht haben will und jeder Crash-Prophet hat einmal im Leben wahrscheinlich Recht, ja, dann ist es schon so. Aber ich glaube schon, dass wir in Europa jetzt das Problem haben, dass wir solche Leute haben, also noch ärger ist ja dieser Hopf, ja? Also das ist komplett, jetzt muss man wieder ein Düt drüber legen, ja? Also komplett erledigt. Ja? Aber das sind halt so Leute, okay, die gibt's, und die muss es auch geben. Und mir geht es ja nicht um Kritik. Nicht falsch verstehen. Mir geht es nicht um Kritik. Die Kritik ist immer berechtigt. Aber wenn ich jetzt jeden kleinen Satz irgendwie zerleg und negativ ausleg, finde ich das halt nicht richtig. Und genau das ist das, was glaube ich, im Moment niemand brauchen kann. Gerade in so einer schwierigen Situation. Ich meine, wir sind am Start einer schwierigen Situation in Europa, glaube ich. Das muss man sich auch noch vorstellen. Ja. Und ich will doch nicht, dass dann die Menschen wie bei der großen Depression 1929 aus dem Fenster springen. Ja.
Ja, es ist sicher eine schwierige Sache, wie man einerseits die Probleme unserer Generation oder unseres Jahrzehnts da aufzeigt, weil die Körner aufgezeigt, das ist klar, sonst kann man sie nicht bekämpfen. Und andererseits halt, ja, die Panik nicht so sehr anfacht und schürt und natürlich ein Crash-Prophet, der halt immer nur von dem Crash redet, der verdient damit natürlich auch sein Geld. Also das ist natürlich irgendwo seine, dafür wird in Talkshows eingeladen, weil er halt Zuschauerzahlen zieht, Panik. Verkauft sich gut. Früher hat es gegeben die drei T's im Journalismus, Toten, Titte und Tiere, ne? So, die sich gut verkaufen.
Ja.
Und also ich kann es irgendwo nachvollziehen, dass es halt eine hohe Schlagzahl mit sich zieht.
Ja.
Es ist halt schwierig. Es gibt auch den Satz, auch eine Uhr, die stehen geblieben ist, geht zweimal am Tag richtig.
Ja.
So ist auch ein Crash-Prophet. Irgendwann hat er recht. Ne? Mir wird ja auch oft vorgeworfen, dass ich ein Crash-Prophet bin oder viel zu negativ denke. Ich versuche es halt immer damit zu relativieren, dass ich sage, zumindest in den Gruppen, in denen ich unterwegs bin oder die ich moderiere, wo ich dann immer sage, ja, ich werde am Kapitalmarkt dafür bezahlt, um Risiko richtig einzuschätzen.
Ja.
Und wenn ich Risiken richtig antizipieren kann oder kalkulieren kann, dann kann ich daraus meine Renditen gut ableiten. Und wenn ich das im Griff habe, das ist das, für was ein Investor am Ende wirklich bezahlt wird. Und daher sehe ich meine primäre Aufgabe darin, Risiken richtig aufzuzeigen. Und was die Leute damit machen, ist ihre Sache. Ne?
Bin ich bei dir. Aber es ist halt ein Unterschied, Risiken aufzuzeigen oder die Leute sich zu Tode fürchten zu lassen, weil zu Tode gefurcht ist auch gestorben.
Absolut.
Also das ist halt für mich so ein bisschen der Unterschied. Und deswegen, glaube ich, lebt auch dieser Podcast. Also die Idee dieses Podcasts nochmal, weil dass man das vielleicht erzählt, die Idee dieses Podcasts ist eigentlich entstanden, weil
Bier trinken
gerne.
Beide,
ja, definitiv. Aber vor allem, weil wir halt auch teilweise unterschiedlicher Meinung sind und du halt eher da, sage ich jetzt mal, auf der Seite bist, auf der Risikoseite, die eher die Risikoseite siehst und nicht eher die Chance-Seite siehst.
Ja.
Formulieren wir es so. Ich glaube, das trifft ganz gut.
Ja, denke auch.
Und das ist etwas, was wichtig ist. Ja. Ja, viel mehr gibt es, glaube ich, dazu eh nicht zu sagen. Eines ist mir nur aufgefallen, weil ich diesen Herrn Hopf gar nicht mag. Ja. Ich habe dann ein bisschen genauer recherchiert und bin auf die Webseite von HKCM gekommen.
Ja.
Und da ist der Herr Hopf nicht im, wie man es glauben könnte, im Team Analyse drinnen. Da sind andere Menschen drinnen.
Der Kickmüller,
ja. Ja, er ist im Team Vertrieb und Marketing und er ist nicht einmal der Chef von Vertrieb und Marketing, sondern irgendein Vertriebs- und Marketing-Mitarbeiter. Hut ab, dass man da sich so weit rausschwimmt. Aber gut.
Ja, er ist halt die Person nach außen, ne? Die Kommunikationsperson.
Ja, aber viel mehr auch nicht.
Ja, und man muss halt auch sagen, er hat halt Haus und Topf, der Podcast Nummer 1 im deutschsprachigen Raum. Dann haben sie sie sind das Top-Analysehaus in Deutschland. Sie haben, das Buch ist auf Platz 1. Also sie dürften irgendwo die Zuschauerbase haben, Anklang finden. Also irgendwas dürfte auch richtig machen.
Ja, hundertprozentig. Also auch da keine Kritik an irgendeinem marketingtechnischen Sing oder so. Für mich ist nur, der Hoss ist ja wieder für mich derjenige, den ich sehr gern zuhöre. Beim Hopf überlege ich mir halt manchmal, ob das jetzt da, okay, düt.
Aber ich gebe da recht und das ist beim Marc Friedrich auch so. Ich habe den auch entfolgt. Ja. Auch an Dr. Markus Grahl schaue ich mir nicht mehr an, weil das ist einfach nur mehr polemisch,
ja, was
da rauskommt. Man hat den Leuten früher wirklich zuhören können, vor allem einem Dr. Markus Grahl habe ich damals gern zugehört, noch vor 4-5 Jahren. Höre ich heute aber auch nicht mehr so gern.
Ja.
Und ich sitze im März wahrscheinlich mit dem Professor Dr. Max Otte auf der Bühne gemeinsam auf einer Podiumsdiskussion. Und ich bin schon gespannt, wie der Otte sich da äußern wird zu ein paar kritischen Fragen. Ja, also es gehört sich auch so in die Richtung, kein Crash-Prophet, jetzt Dr. Max Otte würde ich jetzt nicht so sagen, aber wird ihm halt auch oft vorgeworfen, dass er da in die Richtung geht. Ne?
Definitiv. Zu dem Event werden wir noch einmal gesondert plaudern auf jeden Fall.
Hoffentlich.
Ja, weil das wird ganz spannend, ja, definitiv. Ja, so, jetzt habe ich da meinen Frust dagelassen über solche Menschen. Wie du sagst, es ist polemisch leider und es ist halt leider Gottes nicht zielführend für mich.
Ja.
Und das finde ich schade. Gerade Menschen mit so einer Reichweite sollten das besser nutzen. Aber gut. Man kann nicht alles haben im Leben. Jetzt finde ich keine gute Überleitung zum letzten Punkt. Außer, dass uns langsam die Energie vielleicht ausgeht. Nein, Spaß. Wir haben ja unser Bier da, das für Energie sorgt. Nein, aber wir haben ja auch das eine oder andere Mal, wenn wir privat zusammengesessen sind, über Energie geplaudert. Das ist ja auch ein Herzensthema von dir, glaube ich. Du hast sehr, sehr viele, oder auch in deiner WhatsApp-Gruppe, die wir übrigens natürlich unterhalb des, in den Shownotes verlinken, beziehungsweise unterhalb des Videos verlinken, ist immer wieder Energie auch Thema. Ja, weil es natürlich, glaube ich, also ich glaube, Energie ist natürlich, wird immer wertvoller werden, auch in den nächsten 10, 15, 20 Jahren. Vielleicht irgendwann einen Peak erreichen, wo es dann vielleicht Technologien gibt, wie es wirklich einfach ist, Energie zu speichern auch und so weiter, vielleicht dann wieder an Wertigkeit verlieren. Aber im Moment, glaube ich, ist es Thema Nummer 1.
Energie ist ein Rohstoff.
Ja.
Also das muss man ganz klar so sagen, Energie ist ein Rohstoff. Und es gibt einen wahnsinnig tollen Chart, den ich in der ersten Folge hergezeigt habe von unserem Podcast, wo wir auch über Energie gesprochen haben, dass der Energieverbrauch mit dem Gross National Income, also mit dem Einkommen per Capita ist es gerechnet, das habe ich im ersten Podcast falsch gesagt, pro Person, dass das eine direkte Korrelation hat. Das heißt also, der Wohlstand einer Einzelperson oder einer Nation hängt direkt davon ab vom Energieverbrauch.
Mhm.
Das heißt, umso höher Energieverbrauch, umso höher der Wohlstand in einem Land oder bei einer Person und umso niedriger. Und alleine wenn man das weiß, dann weiß ich sofort, was passiert, wenn ich drei Atomkraftwerke abschalte, ohne dass ich einen Plan B habe. und auf einmal Strom einkaufen muss, so wie es Deutschland gemacht hat. Und das ist einfach katastrophal. Das ist der Tod einer jeden Industrienation. Und das kann ich politisch so nie rechtfertigen. Das ist einfach eine Frechheit.
Absolut, ja, absolut. Aber, und auch da will ich wieder die Chance hervorsetzen. Also meine Hypothese, die ich jetzt in den Raum werfen will, ist folgende. Wir haben ein massives Energieproblem in Europa. Ich glaube, das kann man nicht wegdiskutieren. Ja, zumindest in Deutschland und in großen Teilen Europas, sagen wir so. Und das ist eben etwas, was jetzt spannend wird. Weil ich sage mal, okay, wir haben das und wir können aber jetzt uns da wirklich einen Platz schaffen in den erneuerbaren Technologien. Weil ich glaube, China ist auch noch so ein Vorreiter da, die wirklich viel machen in diesem Thema.
Solar, ja.
Solar und so weiter. Und aber alle anderen schlafen irgendwie in diesem Thema. Und ich glaube, dass das etwas ist, wo man sich jetzt da sehr, sehr viel hinentwickeln kann in Europa. Ja? Wo man sagen kann, okay, wir schaffen es momentan nicht, die Grundlast. Du hast mir auch unter der Woche via WhatsApp eine schöne Grafik geschickt, dass wir es eben die Grundlast nicht schaffen, abzudecken mit erneuerbarer Energie, weil das Einzige, was halt wirklich ist Wasserkraft und Geothermie, die jetzt von Sonne und Wind unabhängig sind. Aber wenn ich Sonne und Wind, also Windkraft und Solarenergie, klar, brauche ich definitiv die entsprechenden Wetterbedingungen, dass das funktioniert. Aber wenn wir es jetzt wirklich schaffen, Speichertechnologien herzustellen. Ja. Ich habe ein bisschen recherchiert, thermische Speicher, Batteriespeicher, wahrscheinlich am schwierigsten umzusetzen, Pumpspeicherkraftwerke, wenn wir das wirklich umsetzen, wenn wir wirklich versuchen, intelligente Stromnetze aufzubauen, was eh schon ein bisschen passiert mit Smart Grids und das Lastenmanagement gut vergleichen, wenn wir vielleicht Biomassekraftwerke dazu haben, die auch unabhängig davon wären und wenn wir das ein bisschen regionalisieren wieder, das Stromnetz, ja, und nicht zu sehr vernetzt haben mit 100.000 anderen Dingen, weil wenn irgendwo ein Blackout in Italien ist, wie es im schönen Buch Blackout beschrieben ist, und der sich dann über ganz Europa hinwegzieht, kann das auch nicht der Sinn und Zweck der Angelegenheiten sein. Also wenn man das ein bisschen in den Griff bekommt und wenn man da die Forschung drauf zentriert, dass man wirklich sagt, wir wollen sowas schaffen, wir wollen energieautark werden mit erneuerbarer Energie, das müsste doch ein Ansatz sein, wo man jetzt viel Geld investieren muss, keine Frage, definitiv, aber wo man doch dann Vorherrschaft wieder in irgendeinem Technologiebereich in Europa hätte.
Es ist wunderschön gesagt und ich unterschreibe das 1:1, so wie du sagst. Das ist die Chance, die wir ergreifen können und eigentlich ergreifen müssen, wenn wir als Europa einen Platz an der Sonne haben wollen, industriell gesehen, dann müssen wir das machen. Wir müssen diese Energietransformation dann hinbekommen. Und bitte nicht falsch verstehen, ich bin absolut pro grüne Energie. Das Problem ist halt, wenn die Konkurrenz halt weiter auf andere Sachen setzt und 56 Atomkraftwerke baut, dann wird es halt da schwer mit der Konkurrenz. Ne? Und du musst halt auch im relativen Vergleich zu anderen Nationen musst du halt da schauen, dass du einen Standort schaffst, der attraktiv ist für Auslandsgelder, für Investitionen. Und das schaffen wir nicht, indem wir wahnsinnig hohe Energiekosten haben. Deutschland ist halt, wir haben jetzt Dunkelflaute wieder, das ist jetzt überall in den Medien. Ne? Also die Deutschen haben den, glaube ich, jetzt wieder den dritthöchsten Strompreis der Welt derzeit. Das ist halt, du kannst da kein Werk hinstellen, das geht halt nicht.
Ja, das ist der momentane Status. Ja. Aber ich glaube, wenn du das umsetzt und wenn du da wirklich schaffst, Lösungen zu implementieren, dann hast du den günstigsten Energiepreis der Welt. Weil jedes Atomkraftwerk ist teurer als das, was du da bauen könntest.
Ja, also du müsstest halt wirklich das Speichermedium erfinden. Also du müsstest da wirklich in R&D, in Research Development, müsstest absolut. Geld reinpumpen ohne Ende, was ja möglich ist per se. Also wir drucken es eh, ist eh wurscht, ne?
Wo wir wieder bei
so schließen wir den Kreis, ne? Ja. Staatsanleihen einfach drucken, dann haben wir das Geld von der EZB. Na, Spaß, aber da müsste man natürlich das Geld in Research und Development reinstecken. Und da muss ich halt jetzt auch wieder ein bisschen negativ, polemisch den Seitenhieb machen. Wir hätten ja eine super Firma gehabt, wenn ich an die denke, Warta, aber wenn ich mir den Aktienkurs anschaue von Warta, die jetzt gerade in der Insolvenz herumschlittern, dann ja, tut's mir halt auch leid, ne? Wo man sagt, da hätten wir wirklich einen Hersteller gehabt, auf dem hätten wir aufbauen können. Da ist die R&D-Abteilung da ist das Know-how da und jetzt sind die halt, ja, auch am Sand.
Ja. Da können wir eine extra Podcast-Folge KTM weiter und was noch sonst noch in Konkurs gegangen ist in letzter Zeit machen drüber, glaube ich.
Aber ja, ich bin bei dir, um das jetzt auch ein bisschen positiv einmal von meiner Seite rauszubringen. Ich gebe dir recht, wir könnten da wirklich einen Ansatz haben, dass wir sagen, wir spezialisieren uns so auf die erneuerbaren Energien, wir machen das Ganze grün, wir schaffen das nachhaltig, wir schaffen es sauber. Da müssen wir halt vorher viel Geld in die Hand nehmen und das muss halt an einem Strang in Europa passieren. Also es geht nicht alleine mit einer Nation, nur Deutschland ist zu wenig. Da müssen wir alle mit. Und
absolut. Und wir haben in Europa so ein Vorzeigeprojekt mit Airbus. Ja? Also Airbus ist ein sag ich jetzt mal, ja, ist ein deutsch-französisches Projekt vielleicht, aber doch mit anderen Zuliefern auch. Und wir hätten ja sowas schon mal geschaffen. Wir haben ja schon so ein Dings geschaffen. Also es kann nicht so schwer sein, das ein zweites Mal zu schaffen. Das wären Lösungsansätze, die ich hätte. Mal schauen, ob es umgesetzt wird oder nicht.
Ja, also bevor ich Radwege in Peru finanziere oder weiß nicht, was man da jetzt alles für Projekte haben im Ausland, würde ich das Geld sicher in das reinstecken.
Ja, ja, definitiv. Aber ich
oder in deutsche Brücken, die gerade zusammenbrechen, das ist halt auch gutes.
Das ist, da gibt es viele Möglichkeiten, ja. Oder in Österreich tun wir das nicht dorthin bauen, wo ein Überschwemmungsgebiet ist. Also da hätte man schon viele Möglichkeiten, das zu tun.
Können wir gleich die nächste Folge drehen.
Da können wir wirklich gleich die nächste Folge drehen. Ich glaube, das war eine für heute. Mir hat es Spaß gemacht wieder. Das Bier ist fast zu Ende für diejenigen, die nicht das Video sehen. Ein bisschen was haben wir noch. Ich sage, Dominik, vielen Dank. War wieder Spaß.
Danke dir.
Freue mich, wenn wir uns nächste Woche zu neuen Themen unterhalten. Und wenn ihr vielleicht Themenvorschläge habt für uns, schickt uns diese gerne. Wir blenden die E-Mail-Adresse dann oder hauen die in die Videobeschreibung rein beziehungsweise in die Shownotes. Gerne eure Vorschläge schicken. In diesem Sinne, danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Besser.